Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Was in dieser Folge passieren wird.
Was war dein Highlight und dein Lowlight in diesem Wahlkampf?
Jetzt sind wir ja in einer ganz, ganz spannenden Phase, wo wir die Koalitionsbildung beobachten und alle gehen gerade maximal auf Distanz, obwohl es ja eigentlich nur eine mögliche Koalition gibt. Was passiert da gerade? Kannst du uns das erklären, was da abläuft und was das vielleicht auch für einen Hintergrund hat?
Könntest du als Politikberater diese Person zum Kanzler, zur Kanzlerin machen? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema mit Bezug zu Medien und Gesellschaft. Und heute begrüße ich zu unserer 20. Folge und zum zweiten Mal Erik Flügge, den der Lars euch jetzt kurz vorstellen wird.
Ja, das mache ich sehr gerne. Der Erik Flügge ist Politologe und Germanist. Er leitet die Agentur Squirrel & Nuts und hat als Politik-, Strategie- und Kommunikationsberater vor allem für die SPD und auch für Bündnis 90 die Grünen gearbeitet. Seine Schwerpunkte sind darüber hinaus die Beteiligung vieler Menschen an politischen Prozessen, die Verteidigung der Demokratie sowie Themen und Sprache und Entwicklung von Großorganisationen. Er hat diverse Bücher verfasst und hat in diesem Wahlkampf keine aktive Rolle gehabt. Gleichwohl wollen wir mit ihm als Experte draufschauen. Und ich gebe an Henriette zurück für die erste Frage.
Genau, also man kann sich Erik kaum als inaktiven Menschen vorstellen. Insofern frage ich ihn mal einstiegs. Erik, was war dein Highlight und dein Lowlight in diesem Wahlkampf?
Also mein Lowlight ist der Wahlkampf und mein Highlight ist, dass er rum ist. Und das war schon einer der beschissensten Wahlkämpfe, die es bis jetzt so insgesamt gab, und zwar parteiübergreifend.
Liegt das nur an der kurzen Zeit oder?
Es liegt nicht zwingend an der kurzen Zeit. Also ich erinnere mich, einer meiner Lieblingswahlkämpfe, in dem ich eine sehr tolle Rolle spielen durfte, war der von 2012 in NRW. Da ist eine Regierung geplatzt, dann kam es relativ kurzfristig, binnen wenigen Wochen zu einer Neuwahl. Damals haben wir dieses Momentum, dass man jetzt ganz schnell was organisieren muss, alle miteinander sehr spannend genutzt. Also da war ganz viel Energie da, da war ganz viel Spaß da. Dieser Bundestagswahlkampf erscheint mir so unfassbar bleiern, weil alle sich selbst ein bisschen da drin verloren haben. Also jetzt ist die Wahl rum, jetzt kann man auch ganz offen darüber sprechen, aber das ist ja Wahnsinn, dass alle Parteien der etablierten Mitte gleichzeitig das rechteste Wahlprogramm ihrer Parteigeschichte aufgestellt haben. Also Grüne, SPD, FDP, CDU, CSU, alle. Und dass gleichzeitig man sich komplett von außen treiben lässt, dass ein US-Milliardär einfach grob ein Drittel des Wahlkampfs in Deutschland mit seinem Shit belegen kann, weil er die Agenda dominiert. Das ist schon ein Zustand, bei dem muss es im nächsten Wahlkampf parteiübergreifend für alle besser werden als das.
Vermutlich haben sie einfach Angst und sind ein Stück weit auch gelähmt und wissen nicht so richtig, was sie tun sollen. Und dann fällt ihnen nicht viel mehr ein, als ein bisschen rechter zu werden und so ein bisschen in der Starre zu stehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Scholz froh ist, eigentlich, dass es vorüber ist und irgendwie auch erleichtert ist.
Da kennst du, glaube ich, Scholz nicht gut. Also ich glaube schon, ja, also wirklich, Olaf Scholz ist sich sicher, dass er ein richtig, richtig krasser Kanzler ist. Das sieht nur außer Olaf Scholz nicht so richtig jemand. Deswegen merkt man auch in O-Tönen oder wie er mit Journalisten umgeht, dass er da gerne beleidigt ist, dass andere das nicht sehen, was für ein krasser Kanzler er ist. Und ich glaube, der hat die letzten Wochen natürlich kapiert, dass es nicht funktioniert, aber sehr lange im Wahlkampf dran geglaubt, dass es dreht. Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit mit Armin Laschet. Armin Laschet hatte die Urerfahrung aus Nordrhein-Westfalen, dass kurz vorm Schluss er dann die Leute doch überzeugt. Das ist übrigens eine völlige Fehlanalyse, weil Armin Laschet hat ihn nicht überzeugt, sondern der SPD ist damals der Wahlkampf entglitten und schiefgegangen. Und dann haben die Leute, obwohl sie Laschet nicht sehr geschätzt haben, ihn trotzdem genommen. Aber in seiner Wahrnehmung war es so, zum Schluss werde ich beliebt.
Aber weißt du, was ich mich tatsächlich frage und nicht nur an diesem Punkt jetzt, ich frage mich wirklich, ob die Politik insgesamt, das klingt jetzt so klischeehaft, in ihrer eigenen Blase steckt, aber warum sind die so wenig in der Lage, das zu realisieren, dass sie eben nicht ankommen? Und dann jetzt auch, warum seid ihr Politikberater, weiß ich nicht, sage ich jetzt einfach mal so, offenbar nicht in der Lage, denen das irgendwie doch zu sagen, beizubiegen oder so? Geht das nicht?
Also Menschen, mit denen ich arbeite, dazu zählen weder Armin Laschet noch Olaf Scholz. Mit denen habe ich, also ich habe mit Olaf Scholz in meinem Leben zwei Sätze gesprochen. Ich kenne nahezu alle zentralen Funktionäre in der SPD, aber nicht Scholz. Bin dem Typen noch nie ehrlich begegnet. Ich habe den einmal moderiert auf einer Veranstaltung. Danach hat er mir irgendwie kurz einmal gegen die Schulter gehauen und gesagt, das war gut. Und dann war es auch gut mit unserem Kontakt. Sonst haben wir nichts miteinander zu tun. Das ist auch das, was ihr in der Anmoderation gesagt habt. Also ihr habt mich ja gefragt, welche Rolle habe ich im Wahlkampf gespielt. Keine aktive als Stratege für Scholz. Aber ich bin natürlich ein Teilnehmer einer Bundestagswahl. Alles andere wäre sehr seltsam. Und bin im Kontakt mit ganz vielen anderen. Also ich kenne Beziehungen zwischen Strategie und Kandidat so, dass man im engen Verhältnis ist. Jetzt machen wir es mal am Beispiel wirklich Armin Laschet. Weil da weiß ich es aus Nordrhein-Westfalen. Da war es natürlich auch unglaublich im Interesse der Strategie und der Dienstleister und der Menschen, die mit dabei waren, am Ende zu sagen, dass man die Wahl gewonnen hat und nicht zu sagen, dass die anderen verloren haben. Und das ist eine Parallele tatsächlich zu der letzten Bundestagswahl. Da gibt es auch eine ganze Menge Akteure, die glauben, dass sie gewonnen haben. Und es gibt einen kleineren Teil im Akteurskörper, der weiß sehr genau, dass die anderen verloren haben. Also ja, natürlich hat man es geschafft, Laschet lacht hochzuziehen, aber hätte der Typ nicht gelacht, wäre der Kanzler.
Verstehe. Okay, damit hast du dein Lowlight und dein Highlight eigentlich abgearbeitet. Und gibt's noch irgendetwas, was an diesem Wahlkampf markant wäre, das du erwähnen könntest?
Also an diesem Wahlkampf gibt es eine unglaublich interessante Metafrage, die wir jetzt beantwortet bekommen haben. Also der ist politikwissenschaftlich total interessant. Die Frage ist nämlich, was passiert, wenn es keinen Kandidaten mit Charisma gibt? Weil den Fall, den kennen wir eigentlich nicht. Wir haben ja normalerweise, es gibt die Charismatischeren und die Uncharismatischeren und es geht eigentlich immer für die Charismatischeren aus. Und dann geht es immer noch um solche Faktoren wie stark sind die Parteibindungen und so weiter. Aber im Normalfall weiß man, den charismatischen Kandidierenden fliegen die Herzen zu. Wir sehen diesen Effekt bei der Partei Die Linke ganz zum Schluss. Das ist aber ja Instant Charisma aus einer einzigen Rede im Bundestag, kann man genau nachweisen. Der Sprung nach oben ist eine einzige Rede der Spitzenkandidatin im Deutschen Bundestag, die Aufforderung gegenüber Friedrich Merz als Kanzlerkandidat zurückzutreten und dann geht es ab. Aber in den weiten Teilen bis zu diesem Moment konnten wir komplett beobachten, wie schlecht es einer Bevölkerung geht, wenn sie kein charismatisches Angebot bekommt. Also man musste sich ja in Deutschland nur umhören. Wir haben ja über, ihr habt das bestimmt genauso erlebt, könnt ihr ja gleich mal erzählen, ob ihr das so erlebt habt. Aber wochenlang konnte man mit Menschen in diesem Land reden, die einem gesagt haben, ich weiß nicht, was ich wählen soll.
Bis zum vorletzten Tag sogar noch.
So, und dann gab es diese euphorischen Menschen bei der Linken, die plötzlich gesagt habe, ich weiß jetzt, was ich wähle. Viele, viele junge Leute. Man sieht den Effekt ja total krass. Also dieses Charisma-Vakuum bricht dann dieses Charisma ein und dann passiert was. Aber de facto müssen wir anerkennen, Demokratie scheitert an einem Mangel von Charisma. Die Leute wissen dann nicht, wen sie wählen sollen. Inhaltliche Programme waren da. Es waren auch inhaltliche Unterschiede da. Es waren auch inhaltliche Debatten da. Es hat ja auch nicht an TV-Duells die letzten zwei Wochen gemangelt. Es mangelte an einem Menschen, dem ich Vertrauen schenken kann.
Und das kommunizieren kann. Also der sozusagen noch vielleicht ein paar Dinge mit kommuniziert, um eine Beziehung aufzunehmen.
Ja, aber das ist jetzt sekundär, ne? Das ist jetzt das Mittel um zu. Ich unterrichte ja auch bei uns an der Hochschule genau solche Themen. Also wie konstruiert sich eigentlich Vertrauen? Und das ist natürlich ein kommunikativer Akt. Also Vertrauen ist ja nicht einfach da oder weg, sondern man kann es ziemlich gut beschreiben. David Meister hat dafür eine Formel aufgestellt, in der er sagt, so, das ist die Trust Equation. Diese Faktoren müssen summiert werden, geteilt durch diesen Faktor und daraus könnt ihr sogar einen Quotienten errechnen, wie hoch die Vertrauenswahrnehmung ist.
Ich will nur einmal fragen, Charisma bedeutet aber doch nicht notwendigerweise Vertrauen, das wollte ich sagen, oder?
Ja, das stimmt. Also Charisma ist eine Dimension von emotionaler Bindung, die ich aufbauen kann. Also ich glaube, es gibt zwei Konzepte. Es gibt das Konzept massives Entertainment, dann müssen sie mich nicht mögen. Das ist das, was Donald Trump macht. Donald Trump macht im Grunde genommen alle Spielräume für alle anderen zu. Er wirkt extrem energetisch, aber die Leute wissen schon, dass man dem nicht vertrauen kann. Aber die Politiker in der demokratischen Mitte, die müssen über Vertrauen kommen. Und daran hat es gegenüber Scholz gemangelt. Daran hat es übrigens auch gegenüber Habeck gemangelt. Daran hat es gegenüber Merz gemangelt. Und das hat er nochmal verstärkt mit seiner gemeinsamen Abstimmung mit der AfD im Bundestag. Wir sehen ja auch den Effekt. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Ampelregierung hat es so krass in die Grütze geritten, wie wenige oder vielleicht noch nie eine Bundesregierung vor ihr. Und die CDU läuft mit 28% raus. Mit einem Kanzler, den keiner mag, mit einem Vizekanzler, der auf offener Bühne aussieht, als hätte er einen Burnout, mit einem FDP-Chef, der Ex-Finanzminister ist, der völlig neben der Spur wirkt. In so einer Situation hat Olaf Scholz, genau als so eine Dreierkonstellation auseinandergebrochen ist, eine absolute Mehrheit in Hamburg geholt. Friedrich Merz läuft mit 28% raus. Das heißt, auch da, die Person hat überhaupt nicht funktioniert. Und es ist der Kandidatenfaktor bei der CDU.
Was würdest du denn sagen? Funktioniert Alice Weidel unter dem Charisma-Vertrauensaspekt?
Nee, also sehen wir auch in den Daten. Alice Weidel ist doch, das ist doch wirklich, als hätte man eine Handpuppe.
Kalter Fisch, ne?
Naja, also ich glaube wirklich, dass Alice Weidel ein Alice Weidel-Kostüm anzieht. So fühlt sich ihre gesamte Kommunikation an. Und spielt dann uns jedes Mal die Alice Weidel-Rolle vor. Die ist immer on edge, die ist immer so aggressiv, die ist immer drüber, die fühlt sich immer unangenehm an. Das ist übrigens auch, wenn man gerade mal so liest, wir können die AfD immer schlechter reinlesen als in andere Parteien, weil es so wenig Verbindungen gibt und weil man sich auch einfach nicht kennt. Aber bei dem, was jetzt gerade rausdringt, bei dem, was Journalisten recherchieren, was die intern besprechen, dann ist die Kritik genau daran massiv, dass die innerhalb der AfD auch sagen, Alice Weidel war nicht hilfreich.
Trotzdem haben die aber irgendwie die 20% geholt, ne?
Klar.
Woran macht sich denn fest, dass Alice Weidel dann da im Wahlkampf nicht hilfreich war?
Klassisch, wie immer Umfragen. Alice Weidel war keine beliebte Spitzenkandidatin. Mhm. Stellt euch mal vor, die hätten einen Charismatiker oder eine Charismatikerin gehabt. Wie die Österreicher das zuletzt hatten, in der Gesamtgemengelage. Stell mir vor, da wäre wirklich eine Person gewesen, der die Herzen zufliegen. Die wären nicht bei 20%, die wären wesentlich höher.
Aber meinst du, jede Partei könnte theoretisch jemanden haben, der charismatisch ist und würde dann extrem zulegen? Also beispielsweise, nehmen wir mal an, die Linken hätten jetzt jemanden, der extrem charismatisch auch auf lange Sicht gut funktioniert.
Er geht auch auf kurze Sicht. Also nimm doch jetzt genau die Linke, ist doch exakt die Beweisführung für dein Argument. Also wir haben erstens eine Partei, die war komplett zerstört. Ich kann dir jetzt einen Stapel Leitartikel aus dem letzten Dreivierteljahr auf den Tisch legen, in denen allen drinsteht, diese Partei ist tot. Vorbei. Ja. Aus. Die hat dann schon relativ früh verstanden, dass sie quasi Charisma ins Feld führen muss. Das ist das Projekt Silberlocke. Die mussten das selbstironisch machen. Selbstironie ist immer was sympathisch macht, wenn du über dich selber lachen kannst. Und haben da die drei alten weißen Männer nach vorne gestellt, weil sie das als Anker für Charisma hatten. Und sie haben dann dieses Glücksmoment gehabt, dass die eigene Spitzenkandidatin so unfassbar viral gegangen ist mit diesem einen Statement im Bundestag, weil sie die maximale Position in einem Moment maximaler Empörung in einer sehr kleinen Zielgruppe ergriffen hat. Und da ging das dann unglaublich ab. Die Frau hat jetzt 500.000 FollowerInnen auf Instagram.
Siehst du einen Unterschied historisch jetzt und speziell auch, was die Veränderung der Medienlandschaft angeht, zur Bedeutung von Charisma oder sagen wir auch einfach mal Persönlichkeit oder einer charismatischen Person?
Nö, also tatsächlich sehe ich das nicht, weil dass Personen Politik machen, da haben wir Quellen, die reichen sehr, sehr weit zurück. Cato steht auf dem Forum Romanum, dreht den Platz mit Rhetorik und Charisma. Cäsar schreibt vom Gallischen Krieg und dreht die öffentliche Meinung mit Charisma und Storytelling.
Und ohne Social Media.
Was hat sich strukturell geändert? Ja. Naja, also der Cäsar, der hatte immerhin die Gelegenheit, seinen Kampf zu führen, dann etwas aufzuschreiben, es nochmal durchzulesen, es mit einem Reiter nach Rom schicken zu lassen und dort vortragen zu lassen und zu veröffentlichen. Das ist ein kontrollierteres Timing. dann kommen mit neueren Medien auf der gesamten Wegstrecke immer schnellere Prozesse zustande. Im 19. Jahrhundert kann man plötzlich per Telegraph schnell ein Statement reingeben, das am nächsten Tag in der Zeitung steht. Ein Wahnsinnstempo im Vergleich zu dem, was Cäsar erlebt hat. Dann kommt das Radio im 20. Jahrhundert dazu, wo ich live sprechen kann und Leute es hören und es dann am nächsten Tag in der Zeitung besprochen wird. Und jetzt sind wir mittlerweile im 1:1 live. Das ist das Krasse von heute.
Und welche Rolle spielen dabei, sag ich mal, Politik und Kommunikationsberatung?
Also wenn es gut läuft, eine planerische Rolle. Jetzt nehmen wir mal diese Bundestagsdebatte rund um das Moment, als die CDU mit der AfD gestimmt hat. Mhm. Da ist es dieses synchrone Live, das ist was ganz Krasses. Also es spricht ein Politiker im Deutschen Bundestag, eine Politikerin im Deutschen Bundestag, die Teams cutten die entscheidenden Stellen raus, bei denen man im besten Fall vorher geplant hat, was die entscheidenden Stellen sind. Manchmal sind sie auch spontane Interaktionen. Schickt sie raus, noch während die Rede gesprochen wird. Das heißt, ich habe gerade eine komplett blockierte sprechende Person, weil die spricht im Parlament. Und es findet, während sie spricht, draußen schon der Kampf darüber statt, wie die Meinung darüber zu bilden ist, was da steht. Das ist nur 15 Jahre her, da war das komplett anders. Vor 15 Jahren konnte man ein TV-Duell machen, dann haben alle nachts Flugblätter gedruckt auf irgendwelchen Kopierern und haben die an die Scheibenwischer von Autos morgens gesteckt, damit da steht, hat das TV-Duell gewonnen. So, also wo du versucht hast, noch diese Meinungsbildung, aber konntest du wenigstens mit dem Kandidaten, der Kandidatin, der oder die in diesem TV-Duell war, danach noch sprechen, was erzählen wir denn jetzt über dich? Jetzt findet das ohne diese Person statt. Das braucht also eine unglaubliche Vertrauensebene. Und das braucht auch Vorklärungen, die extrem eng sind, weil du im Grunde genommen das Image baust, ohne mit der Person kommunizieren zu können, deren Image du baust.
Ich möchte noch mal eine Frage stellen, weil wir, da sind wir jetzt schon ein bisschen von weggetrudelt, aber die ist mir doch wichtig. Jetzt Beratung, Scholz, Laschet-Beispiele. Würdest du dann nur für Leute arbeiten, die ein gewisses Charisma haben? Weil, wenn ich das jetzt so weiterdenke, wenn sie es nicht haben, bist du ja ein bisschen doomed, beziehungsweise ist ja schwierig, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit versuchen, da, oder dann stelle ich mir das ein bisschen vor wie Sisyphusarbeit.
Ja, und ich glaube, das ist auch von vielen Leuten, die mit Olaf Scholz jetzt die letzten Jahre zusammengearbeitet haben, das frustrierte Erlebnis. Also man muss ja nur ein bisschen rumhören. Es sind relativ viele Leute, die glaubhaft und mit Sicherheit sagen können, dass sie versucht haben, mit ihm darüber zu reden, dass diese Art der Kommunikation eine Vollkatastrophe ist.
Glaubst du denn, wenn jemand da einsichtig ist, dann kann er das ändern? Also bis zum gewissen Grad vielleicht?
Also Olaf Scholz ja offensichtlich nicht. Also ob das jemand kann, weiß ich nicht. Olaf Scholz offensichtlich nicht. Übrigens Friedrich Merz, ähnliches Ding. Ja, Friedrich Merz haben auch alle immer sagen können, guter Mann, sei mal nett, weil die Leute mögen dich nicht, weil du bist nicht nett. Und der kriegt das einfach nicht hin. Der schafft das nicht.
Er kriegt das so für 10 Minuten hin und dann bricht das so wieder durch. Ne? Das ist so, das ist richtig zu merken.
Entlarvt es sich als Lüge. Der Typ wird höchstwahrscheinlich Kanzler, stimmt. Aber
ja, ich wollte gerade sagen.
Also ja. Die Frage ist, wenn du mit 28,6 rausläufst, während alle anderen eine Regierung in die Grütze geritten haben, ja, wenn du damit rausläufst, hast du die Wahl verloren. Der wird trotzdem Kanzler. Kennen wir übrigens das Modell. Auch Angela Merkel hat schon mal eine Wahl verloren und wurde Kanzlerin, nämlich ihre erste Kanzlerinnenwahl. Danach kann man das Image auch umprägen. Also wenn der sich jetzt im Amt, ich finde ziemlich offensichtlich, was der tun müsste, damit der jetzt ein beliebter Kanzler wird, aber ob er das
was müsste er denn tun? Erzähl mal, was müsste er machen?
Das ist total offensichtlich. Der muss schlicht und ergreifend diesen Marktliberalen, den er war, jetzt wegwerfen. Also der muss quasi eigentlich sein politisches Programm einfach droppen. Das hat Angela Merkel damals ziemlich gut gemacht. Die war nämlich auch marktliberal. Die wurde, kam dann ins Amt, war sehr unbeliebt am Anfang ihrer Kanzlerschaft und hat dann sich umgebaut auf dieses Mutti-Image. Dann kam dieses Oberteil dazu, das wir von Merkel ja alle kennen. Irgendwann kam die Geste dazu, das Wording Mutti kam dazu. Das ist ja alles gebaut. Die ist damit zum Friseur gegangen, öffentlichkeitswirksam, auch das gab zu einem Star-Friseur. Wir kennen dieses ganze Storytelling. Was muss Friedrich Merz machen? Friedrich Merz müsste jetzt schlicht und ergreifend die Scharfmacher um sich raus ausgruppieren. Die kann er ja noch heimlich auf den Bein treffen, aber er muss sie rausschieben. Und er muss jetzt im Grunde genommen ein bisschen die Merkel machen. Ich glaube, dass er nicht der Typ ist, der das hinbekommt. Aber würde er es tun, würde er jetzt einen Sinneswandel durchlaufen, klassisch Storytelling, Heldenreise, hätte begriffen, dass die Leute das anders von ihm erwarten, dass er versöhnlich sein muss, könnte er ein richtig starker Kanzler werden.
Da würde ich jetzt gerne mal reinhaken mit der Frage, passt das denn zu dieser gesamtpolitischen Lage, in der wir uns befinden? Du hast eingangs uns gesagt, das Erschütterndste an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich alle Parteien, wahrscheinlich mit Ausnahme der Linken, das rechteste Parteiprogramm vorgelegt haben, das sie jemals produziert haben. Und das scheint ja irgendwie auch ein bisschen zur Weltlage zu passen. Also müsste Friedrich Merz das trotzdem tun? Weil er hat ja jetzt, glaube ich, von den Unternehmern, die hinter ihm gestanden sind, jetzt auch in den letzten Wochen, bis zu vielen, die er beim Thema Migration abholt, doch eigentlich ja jetzt sehr viele Erwartungen aufgebaut. Die muss er ja jetzt eigentlich auch irgendwie bedienen. Und könnte er das auch bedienen mit einem, nicht Mutti, sondern vielleicht Vati-Image?
Soll ich dir sagen, wie man die Migrationskrise beendet?
Bitte.
Ja.
Also jetzt?
Ich mache einen Trommelwirbel.
Die CDU hört einfach auf, sie hoch zu jazzen, und er hat sie beendet. Das ist total geil. Die ist ja so aufgeblasen, diese Debatte. Und sie ist so stark aufgeblasen, weil die CDU sie ständig hochbläst. Und Grüne und SPD können gar nicht so aggressiv, oder die restliche Opposition aus Grünen und Linken, wenn es zu dieser schwarz-roten Koalition kommen sollte, können die nicht so aufblasen, dass der einfach an zwei Stellen schlicht und ergreifend durch Beruhigung das Gefühl auslösen kann, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, er hat es in den Griff bekommen. Weil die Ampel hat nämlich die gesamten rechtlichen Voraussetzungen, um dieses Problem zu lösen, bereits geschaffen. Die Asylzahlen sind wieder unten und so weiter. Also es sind die Gesetzesänderungen bereits erfolgt. Friedrich Merz muss jetzt gerade nichts anderes machen.
Muss nichts tun.
Außer zu sagen, ich mache nichts. Und wir reden jetzt nicht mehr so aggressiv über dieses Thema. Damit sinkt, die AfD wird immer noch aggressiv reden, das ist aber egal. Damit sinkt nämlich das Gesamtvolumen der aggressiven Kommunikation darum. Und das Absinken des Gesamtvolumens wird schon in der Bevölkerung das Gefühl auslösen, es ist nicht mehr so schlimm. Und genauso beim Thema Wirtschaft. Auch beim Thema Wirtschaft. Die objektiven Wirtschaftszahlen werden noch eine ganze Weile scheiße aussehen. Aber wenn der große Akteur CDU, der sehr kommunikationsstark ist, CDU und CSU, mit den ganzen Ministerpräsidenten und allem, was dranhängt, aufhört darüber zu reden, der andere große kommunikative Akteur, SPD, in die Regierung mit eingebunden ist, also auch nicht plötzlich beginnt zu erzählen, dass die Wirtschaft scheiße läuft, sind die beiden Parteien, die auf dem politikwissenschaftliches Fachwort Cleavage, also auf dem Grundkonflikt von Arbeit und Wirtschaft liegen, quasi beide umgestellt auf, es läuft gut oder es läuft zumindest ordentlich oder wir kommen voran, und schon ist das Problem kommunikativ und damit in der gesellschaftlichen Wahrnehmung reduziert, und dann hätte der zwei krasse Erfolge binnen kürzester Zeit erzielt, für die der nichts machen muss, außer nichts zu machen. Das muss er hinkriegen.
Aber das ist jetzt die kommunikative Ebene. Was ist mit der, sage ich mal, besorgten Mitte, die tatsächlich marode Infrastruktur und so weiter leidet, und dann müsste da nicht auch auf der Handlungsebene dann etwas Merkliches passieren, was die CDU eigentlich bis jetzt in den letzten Jahren nicht so wirklich auf dem Schirm hatte?
Könnte man irgendwie 16 Jahre Merkel erklären, wenn das so wäre?
Ja.
Ist nicht am Ende unsere Wahrnehmung kommunikativ? Habt ihr am Sonntag dieses wunderschöne Umfragechart gesehen, bei dem also ein Balken um die 80% gesagt haben, die Lage in Deutschland ist wirtschaftlich schwierig, und 80% darunter gesagt haben, meine persönliche wirtschaftliche Lage ist gut.
Ja, habe ich gesehen. Krass.
Das heißt,
aber Erik, das bedeutet doch, dass du dann so ein bisschen jetzt sagst, ich spitze es noch mal ein bisschen zu, wir regeln das Ganze kommunikativ, also auf einer kommunikativen Debatten-Agenda-Ebene, und dann läuft Politik. Und was man dann wirklich macht, ist davon komplett entkoppelt.
Ganz liebe Grüße an Angela Merkel und 16 Jahre. Das funktioniert, die Nummer. Also jetzt mal ganz simpel. Der Merz muss eine ganze Menge nicht mehr machen, weil die Ampel einen so unfassbar großen Output an Problemlösungen hat, die alle Leute nur in Genervtheit wahrnehmen. Wir sind jetzt aber nach dem Wahlkampf. Ich muss hier gar keine großen Propagandastücke machen. Diese Ampel hat eine so gigantische Anzahl an Problemen substanziell neu aufgegleist, dass die das einfach weiterspielen müssen.
Waren die dann einfach kommunikativ so schlecht, oder warum?
Naja, die waren, also müssen wir das irgendwie bestreiten, dass die sich absolut wie kommunikative Volltrottel angestellt haben?
Ja, aber du kannst noch mal, beschreib mal noch ein bisschen qualitativ, vielleicht an ein, zwei Beispielen oder so. Was war das kommunikative Problem? Ruhig noch mal exemplarisch.
Ich glaube, ganz am Ende lässt es sich auf zwei Faktoren runter reduzieren. Eigentlich auf drei. In jeder Partei liegt ein Bug drin von den drei Ampelparteien, die in Summe ein kommunikatives Desaster ergeben haben. Kommunikativer Bug 1, der Kanzler kann keinen normalen Satz formulieren. Alles geht hier von hinten durchs Auge, um die Ecke, vielleicht im Wagen bleibend und so weiter. Das ist eine Sprache, die er sich angeeignet hat, von der er glaubt, dass sie irgendwie total hilfreich wäre. Sie hilft aber für nichts.
Und war Merkel da besser?
Ja.
Okay.
Ich glaube, er wollte Merkel sein, aber er ist nicht Merkel. Also er hat es versucht nachzuspielen. Er hat es nicht geschafft, Vertrauen aufzubauen durch seine Kommunikation. Dann gibt es eine zweite Partei. Ich beschreibe das seit 3 Jahren am Stück. Die wollen das nicht hören, aber ich finde, es ist absolut evident. Also, die FDP hat ein Stammwählerpotenzial unter 5%, seit sie die Sozialliberalen Anfang des Jahrtausends endgültig ausgruppiert hat. So, das ist einfach drunter. Können wir messen. Wenn die FDP Erfolge feiert, das kann manchmal sehr hoch gehen, Guido Westerwelle 16%, aber auch die letzte Bundestagswahl für die FDP, wenn die Werte hochgehen, kommen Zielgruppen dazu, die nicht zum Stammwählerpotenzial gehören. Wer sind die Stammwähler der FDP? Die Stammwähler der FDP, das sind so mittelständische Unternehmer, die marktliberal denken, aber strukturell eigentlich konservativ sind. Die wollen kein Gesellschaftsveränderungszeug, die kommen aus dem Haben und Sein, also die haben Geld, die sind schon reich. Die wollen, dass es so bleibt. Die haben überhaupt keinen Drang zur Veränderung und die wählen die FDP, weil die CDU denen zu sozial orientiert ist. Und das ist der Typ Stammwähler. So Wolfgang Kubicki und seine Freunde. Die man dazu holt, sind sehr stark männlich, sehr stark aufstiegsorientiert und sehr stark veränderungsorientiert. Deswegen dieses, die beste Bildung, die Digitalisierung, die Beschleunigung, das andere, die Aktienboys und jetzt hier die Bitcoin-Jungs, so, ne, werde ganz schnell reich.
Das war der letzte Wahlkampf von Lindner, der funktioniert.
Jeder Wahlkampf von Lindner.
Ja, mit seinen iPod-Kopfhörern.
Ja, so, die gruppiert man rein. Guido Westerwelle hat damals die wirklich prekäre Unterschicht mit reingeholt, die eine Hoffnung reinprojiziert haben, oh, der verändert was. Also man holt so Veränderungsgruppen rein, hat aber eine konservative Stammwählerschaft. Und jetzt hat die FDP in der letzten Regierung und in der vorletzten Regierung, der sie beteiligt war, genau gespiegelt den gleichen Fehler gemacht. Als sie mit der CDU koaliert haben, 2009 bis 2013, hat die FDP massiv auf die Veränderer gesetzt, weil sie Sorge hatte, dass sie in der Koalition mit den Konservativen die jetzt wieder verlieren könnte und hat darüber einen Dauerkrach mit der CDU organisiert. Wir müssen was ändern, wir müssen was ändern. Die wollten nichts ändern, weil sie sind Konservative und dann crashte das. Und jetzt in der Ampel genau das gleiche Prinzip. Man konnte in Umfragen 2022 sehr schön sehen, dass die FDP-Klientel in nahezu jeder Sachfrage 50-50 gesplittet ist. In nahezu jeder. Guckt euch die Charts von damals an. Alle Parteien haben eine Klientel, die in die eine oder in die andere Richtung mehrheitlich tendieren, bei der FDP genau in der Mitte durchgeschnitten. Diese beiden Zielgruppen passen nicht zueinander. Und jetzt hat die FDP Folgendes gemacht. Sie hat auf Druck aus der eigenen Fraktion von Kubicki und anderen immer den Impuls zugunsten der Zielgruppenhälfte gemacht, die nicht zum restlichen Koalitionsgefüge gepasst hat. Und damit hat sie solche Modernisierer verloren und damit wurde das auch immer evidenter. Also bei der nächsten Umfrage stand es ein Ticken zugunsten dieser Bewahrer im Verhältnis zu den Erneuerern, weil sie hatten Erneuerer durch ihr Verhalten verloren. Und das haben sie fortlaufend getan. Mittlerweile haben sie die ganzen Erneuerer ausgruppiert. Darum sind sie aus dem Bundestag geflogen. Aber sie waren am Ende auch überhaupt nicht mehr in der Lage, mit den Partnern umzugehen. Und daraus ist dieser Dauerstreit entstanden. Es ist eine am Initial 2022 fundamental falsch getroffene Entscheidung. Und bei den Grünen, und das ist
ja,
das
genau,
Dritte.
Ich wollte gerade sagen, die Grünen und der Charismaverlust, weil Habeck hattest ja mal so ein bisschen charismatisches Potenzial, zumindest für manche Wähler zugesprochen, jetzt will er nicht mehr.
Es gibt bei den Grünen einen kulturellen Bug, einen wirklichen Fehler.
Okay.
Der ist, man ist Kritiker und man will nicht kritisiert werden. Den identischen Fehler findet man übrigens auch gerne bei JournalistInnen. Die sind von der Rolle her Kritiker und gehen unglaublich unsouverän damit um, wenn man mal Journalisten kritisiert. Deswegen ist die eiserne Regel, jetzt habe ich schon dagegen verstoßen in diesem Podcast, was ganz Schlimmes gemeint. Ich habe nur Meta gesagt, dass Journalisten vielleicht nicht so gut mit Kritik umgehen können. Wenn das jetzt irgendein Journalist findet, haben wir schon Theater miteinander. weil das kann man so, also so ist das ja nur so. Und dann merkst du schon wieder, ja, es können mit Kritik umgehen, um Himmels Willen. Jetzt ist aber verdammt blöd, wenn man das als Kultur in der eigenen Organisation hat, damit gehen die übrigens jedem Koalitionspartner auf die Nerven, dass sie einfach Kritik nicht von außen ertragen können. Aber das macht Gesetze strukturell schlecht. Also die Grünen haben halt häufig Gesetzesvorhaben gemacht, die haben halt einfach hinten und vorne objektiv nicht gut in den Mechaniken funktioniert. Und dann waren sie angreifbar und dann konnten sie nicht damit umgehen, dass sie angegriffen werden, weil sie sind ja selber eigentlich die Kritiker. Sie greifen ja selber an. Sie sind ja sonst immer die Opposition. Also du merkst komplett, wie die damit nicht umgehen können. Und jetzt stell dir einfach vor, du hast eine FDP, die dauernd auf der falschen Zielgruppe spielt. Du hast einen Kanzler, der niemanden emotional berühren kann. Und du hast einen am Tisch, der dauernd beleidigt ist, weil ihn jemand kritisiert. Und das ist die Gesamtgemengelage, aus der nachher irgendwie so ein Spirit erwachsen soll, dass ich denen glaube, dass sie was hinkriegen. Und das Absurde ist, die haben viel hingekriegt. Wenn ihr euch die Bilanz dieser Ampel mal anguckt, was die alles hinbekommen haben, dann haben die einfach locker mal abgeräumt, was davor Merkel in 16 Jahren hinbekommen hat. Also oder übertroffen mengenmäßig. Die haben richtig viel hinbekommen, obwohl die sich den ganzen Tag gestritten haben. Aber am Ende ist es Kommunikation. Und deswegen Friedrich Merz jetzt einfach beruhigen, langsam machen, nichts machen und das kommunikative System fährt runter und die Beliebtheit von ihm fährt hoch.
Aber es ist doch schon so, dass Kommunikation auf, sage ich mal, Menschen trifft. Und wenn wir uns jetzt die Weltlage angucken oder der wir in sehr vielen Ländern einen Rechtsruck haben, dann hätte es ja auch so sein können, dass wir, sage ich mal, wenn es jetzt nur um Kommunikation geht, dass wir auch ein paar Charismatiker haben auf der linken Seite, die jetzt plötzlich linkere Regierungen.
Ja, das ist ja ein bisschen die Frage, ne, ob Linkspopulismus auch geht. Und der geht meines Erachtens natürlich da auch. Aber wenn wir das mit dem Charisma nochmal aufgreifen, vielleicht kannst du ja mal sagen, was für eine Art von Politiker brauchen wir denn eigentlich gerade, der in dieser Situation funktioniert? Ne? Weil, und ich wüsste von dir gerne auch nochmal, ob du die Einschätzung hast, dass wenn jemand wie die Grünen so eine Figur gehabt hätte, wäre es denen auch gelungen, da nochmal hochzukommen, weil die haben ja am Ende, so hat das auf mich gewirkt, tatsächlich wirklich nur ihr Stammwählerpotenzial noch erreicht. Deswegen sind sie auch nicht so runtergeknallt wie die anderen, weil die quasi auf Stammwählerpotenzial zurückgefallen sind und das auch offenbar relativ gut rekrutieren konnten. Die sind auch alle brav zur Wahl gegangen. Aber was für eine Politikerfigur braucht man in dieser Situation? Und hätte es den Grünen mit einer mehr Charisma ausgestatteten Figur vielleicht auch gelingen können, so diesen Reichenegg-Effekt hinzukriegen.
Aber nochmal zu verstärken, die Grünen hatten ja eine charismatische Figur. Warum haben sie es denn nicht dann geschafft, den besser aufzubauen?
Der hat ja sein Charisma eingebüßt, ne? Also der ist ja, guck dir den an. Das beginnt auf dem Plakat. Also ich gucke das Foto auf dem Plakat an, der sieht irgendwie scheiße aus. Es ist wirklich.
Der sieht sogar auf dem Plakat müde aus.
Auf dem Plakat sieht der aus wie Burnout. Es ist crazy.
Ich erinnere mich an diese Zuversichtsplakate, auf denen er aussieht, als würde er gleich mit einer depressiven Verstimmung eingeliefert werden. Aber ist das dann reines Politikberatungsversagen, weil da ist eine schlechte Kampagne gebaut worden für ihn und so weiter, weil er wird ja die Fotos nicht von sich selber gemacht haben.
Auch, ne? Auch.
Also ihr auch. Also ganz ehrlich, ganz liebe Grüße an Jung von Matt, eine der preisgekröntesten Agenturen Deutschlands. Da muss man mal die Frage stellen, also Entschuldigung, welcher Art Director oder welcher Stratege gibt das Fotofinal frei? Und warum sagt keiner, Robert, neues Shooting, du warst entweder schlecht gelaunt oder du hattest an dem Tag keine Energie, aber die Scheiße plakatieren wir nicht. Entschuldigung, das ist der Job, den wir machen. Also ich mache das von Büro. Ich sage Kandidaten, die sind dann auch sauer, die stapfen dann weg. Wir reden einen Tag nicht, aber du musst im Zweifel zwar sagen, du siehst scheiße aus auf dem Bild. Wir machen das nicht. Das wird neu gemacht und davor hast du gute Laune. So grumpy kommst du mir nicht nochmal zum Shooting. Und es kostet jetzt richtig viel Geld. Es kostet fucking 10.000 Euro, dass du heute Morgen schlechte Laune hattest. Trotzdem neu machen. Das ist halt Teil des Jobs. Offensichtlich war man nicht in der Lage oder wollte nicht oder hat es nicht gesehen oder es war ihm egal, aber der sah schon auf den Bildern kacke aus. Und dann war der auch in den Auftritten. Der war so kraftlos, der war so nach hinten gewandt, der hat die ganze Zeit, guck mal, wieder das Ding mit der Kritik. Diese Ampel findet jeder scheiße. Die war nicht so scheiße, aber jeder findet sie scheiße. Also kann ich mich doch nicht dauernd hinstellen und sagen, ja, aber wir haben das eigentlich ganz gut gemacht, aber wirklich, wir haben es wirklich ganz, darf ich Ihnen nochmal erklären, dass wir das wirklich ganz gut gemacht haben? Ich habe es wirklich gut gemacht.
Naja, ich sag mal so, jemand wie Trump zum Beispiel, also es muss ja nicht gleich in dieser Intensität sein, aber der hat zumindest eine sehr konstante, dem ist Kritik eigentlich völlig egal, die geht völlig an ihm runter. Vielleicht hätte Habeck an dieser Stelle etwas davon.
Ja.
bisschen mehr Robustheit, sagen wir mal, geholfen.
Also umschalten, kapieren, das Ding ist vorbei, es ist aus, jetzt geht's nach vorne. Das kann ich natürlich extrem schwer, wenn ich aus der Rolle komme, aber da muss man genauso wie bei der SPD die Frage stellen, konnte Habeck eigentlich der richtige Spitzenkandidat sein oder war er nicht einfach schon von vornherein der falsche Spitzenkandidat? Dass er sich jetzt aus der Politik zurückzieht, ist sehr glücklich für die Grünen. Übrigens, Lars, ich will noch einen Widerspruch machen zu was du hier gesagt hast.
Ja.
Es gibt einen Grund, warum die Grünen nicht so stark gefallen sind wie die anderen Ampelparteien, weil die Grünen im Gegensatz zu SPD und FDP bereits vor der letzten Wahl auf Stammwählerpotenzial gecrashed war. Die FDP hat massiv übermobilisiert und war stark in der letzten Wahl. Die SPD hat massiv über Stammwählerpotenzial mobilisiert. Stammwählerpotenzial der SPD ist gerade so um die 14. Sie hat letztes Mal 26 geholt, also knapp doppelt so viel wie das Stammwählerpotenzial. Die Grünen standen in Umfragen ein Jahr vor der Wahl bei 28 und sind damit 14 rausmarschiert. Die waren schon auf Stammwählerpotenzial gefallen. Dann ist auch logisch, dass du in einer Regierung, die in die Grütze geht, nicht mehr so weit runterfallen kannst. Auch das gehört dazu, dass die Grünen schlicht und ergreifend kaum Strukturen haben, in denen sie analytisch zu dem Schluss kommen können, dass sie Wahlkämpfe nicht können. Die verkacken ja jeden Wahlkampf. Das ist ja jetzt nicht News. Es gibt sogar mittlerweile dieses seltsame Naturgesetz, von dem Grüne immer sprechen. Wir kennen das ja schon zur Mitte der Legislaturperiode, haben wir hohe Umfragewerte. Am Wahltag ist es dann weniger. Das ist doch kein Naturgesetz. Das heißt einfach, ihr könnt keinen Wahlkampf. Ihr verkackt jedes Mal den Wahlkampf. Sonst wäre es nicht so hoch in der Mitte der Legislatur und tief am Wahltag. Und diese Sachen analysieren zu können, verstehen zu können, das ist ein Problem der Grünen. Bei der FDP ist es genau dieses Strukturmerkmal mal zu identifizieren, dass man nicht gegen seine Kooperationspartner spielen kann, sondern man genau auf die andere Zielgruppe dann setzen muss. Dann würde das auch besser funktionieren, falls sie jemals wieder reinkommen und jemals wieder jemand mit denen regieren will. Und bei der SPD ist das Problem tatsächlich am komplexesten und am schwierigsten, weil die SPD sowohl inhaltlich eine Leerstelle hat, dadurch, dass sie quasi seit 1998 mit einer Unterbrechung durchgehend regiert hat, die halt auch echt viel von ihrem Zeug umgesetzt und jetzt noch zusätzlich diese personale Charisma-Leerstelle gelassen hat. Und damit ist sie an zwei Stellen so schwach gewesen. Daraus erklärt sich eben auch, warum da gar nichts mehr ging.
Warum haben die nicht sich für Pistorius entschieden?
Das werden wir jetzt die nächsten Wochen in extensio diskutieren.
Ja, die Frage ist ja tatsächlich, die ist mir jetzt auch schon zwei, dreimal vorgekommen, dass hier öffentlich diskutiert wurde, ob das nicht eigentlich am Ende sogar eine gute Idee war, da keinen Kandidaten mehr zum Schluss noch ins Rennen zu schicken, der sich möglicherweise verbrennt. Also Pistorius oder Lars Klingbeil oder sowas, dass die also sozusagen einigermaßen frisch jetzt in dieser neuen Regierung sich wieder positionieren können. Ist das eine gute Entscheidung gewesen aus deiner Sicht oder?
Nein. Also ich bin klarer Überzeugung gewesen, dass mit Scholz keine Hoffnung existiert. Ich habe klar danach auch gesagt, was muss man jetzt machen, wenn man den nun mal hat? Ja. Aber wenn man mich gefragt hat, sollten wir tauschen, war meine Antwort ja. Weil ich glaube übrigens nicht sicher, dass das mit Pistorius super geklappt hätte. Weiß nicht, was die anderen da ausgegraben hätten. Die wären vorbereitet gewesen. Also die wussten, dass es ein Szenario ist. Keine Ahnung, ob sie welche Sachen sie gehabt hätten oder wie sie ihn angegriffen hätten. Das wissen wir nicht. Aber es wäre zumindest Hoffnung da gewesen. Herr Scholz fiel ja die Hoffnung schon von Anfang an aus. Ich glaube, es gab ein anderes Szenario, bei dem die Bundestagswahl im ursprünglichen Zeitpunkt ist. Da hätte man mit Scholz noch was drehen können, auch nach dem Ampelbruch, weil man dann ein Dreivierteljahr hätte durchziehen können und den Druck auf Friedrich Merz immer mehr erhöhen. Deutschland braucht einen Haushalt. Sobald er mitbeschlossen hätte, hätte die Regierung ein Dreivierteljahr ruhig funktioniert, weil SPD und Grüne konnten ordentlich miteinander. Ne? Also da hätten andere Beruhigungsprozesse stattgefunden. Das einzige Trumpf, den Friedrich Merz gehabt hätte, um die Unruhe aufrechtzuerhalten, wäre den Haushalt nicht zuzustimmen. Da wären die Sozialverbände, die großen Wohlfahrtsträger und so weiter, die wären aber der Druck und die Wirtschaft, der wäre immer größer geworden. Jetzt muss mal jemand diesen Haushalt beschließen. Also es wäre ein anderes Szenario gewesen, in dem wäre was gegangen. Aber dadurch, dass Scholz schlicht und ergreifend dann auch gesagt hat, wir machen jetzt eine schnelle Neuwahl, war das strategische Fenster zu. Und dann war eigentlich klar, dass man mit ihm das nicht gewinnen kann. So. Deswegen wäre ich definitiv für einen Tausch gewesen, ohne zu wissen, ob das nach oben geholfen hätte. Aber es wäre die Chance da gewesen, dass es nach oben geholfen hätte.
Ja, ich würde tatsächlich gerne jetzt nochmal draufschauen. Wir haben es ja eben ja auch schon ein bisschen analysiert, dass diese Kandidaten auf diese Situation häufig eben nicht so richtig eingestellt sind. Und ich habe den Eindruck, dass das auch mit dem Auftreten sehr stark zu tun hat. Wir sehen ja in den USA, wie das anders gehen kann, gehen könnte. Und teilweise auch damit, was für eine Sprache da verwendet wird. Also Scholz hat immer sehr intensiv erklärende Sachen versucht. Das hat Habeck auch gemacht. Die anderen Parteien bis hin eben zur AfD machen häufig eine sehr einfache Sprache, kurze Sätze. Ja, sowas, was man vielleicht Basic Language nennen könnte. Und ich habe den Eindruck, dass hier offensichtlich auch ein großer Lernprozess noch stattfinden muss. Und mich würde interessieren, ob dieses ja eher einfache Auftreten, auch dieses Volkstribunartige Auftreten, ob das eigentlich nicht gebraucht wird und ob das ja nur für den Wahlkampf relevant ist oder jetzt auch für diese nächste Phase, in die wir ja jetzt reinkommen, wenn es dann erstmal an die Koalitionsverhandlungen und dann später ans Regieren geht.
Ja, weil ich kann, also das hat ja auch gar nichts mit Bildungsgrad zu tun. Die Erwartung, dass die Bevölkerung sich in die Tiefen des Verwaltungshandelns einarbeitet, das ist absolut neben der Spur. Also sorry Leute, aber es ist nicht mein Job, euer Ding zu verstehen. Diese Kommunikation klingt viel zu häufig wie Versicherungsvertreter.
Ja.
Versicherungsvertreter, die einem so lauter Zeugs erzählen, wo man am Ende denkt, so ich habe nur das unangenehme Gefühl, dass ich überhaupt nicht verstehe, was ihr treibt und jetzt soll ich unterschreiben. Also ich habe auch ein so krasses Störgefühl mit dieser Kommunikation, diese Apparatschick-Bürokraten-Kommunikation, die davon ausgeht, wir müssen den Leuten das Ding erklären. Ich will gar nicht wissen, wie das Gesetz funktioniert, ehrlich gesagt. Ich will wissen, welches Problem löst es und ich will kapieren, dass die das können. Aber ich will mich nicht einarbeiten müssen und das Ding komplett durcharbeiten, zumal die jeden Tag Gesetze machen.
Okay, aber wenn es jetzt in erster Linie wirklich Kommunikation ist, sein soll, wie erklärst du dann, dass wir global einen Rechtsruck verzeichnen können? Ist das ein kommunikatives Problem?
Naja, weil wir halt globale Trends haben. Muss mal gucken, wer kann sich an was annähern und wer macht normale Reaktanzen. Also der globale Rechtsruck, der ist entstanden, wenn du so willst, an 3-4 Stellen. Die FPÖ hat ihren Beitrag, Nigel Farage hat seinen Beitrag und Donald Trump hat einen riesigen Beitrag.
Ja, aber haben wir denn nur Charismatiker auf dieser Seite?
Ja, warte mal, guck mal, jetzt macht Donald Trump, jetzt gehen wir auf den Punkt, weil was in den USA passiert, ist nun mal für alle westlichen Demokratien Leitbild schöpfend. Ja? Wir haben nicht lange zurück, Barack Obama war ein linker Charismatiker bis zum Mond mit riesigen Mehrheiten, Landslide.
Das stimmt.
Ja? Ist nicht lange her. Robert Habeck und Annalena Baerbock parallel zur Friday for Future Bewegung, Greta Thunberg und so, auch riesige linke Charisma-Bewegung, ja, alles da. Aber jetzt nehmen wir das Momentum Donald Trump. Donald Trump hat diese extrem einfache, du hast es gerade Basic Language genannt, Lars, diese extrem einfache Art zu sprechen, dieses extrem redundante, was er auch in seinen Argumentationen hat, es wiederholt sich alles dauernd in Endlosschleifen. Man kann es gut merken, es ist auf so Punchlines reduziert, build that wall, ja. So. Also, es funktioniert extrem gut. So. Und jetzt macht er das und hat damit Erfolg. Und was sind die natürlichen Effekte, die in einem Parteienspektrum stattfinden? Diejenigen, die aus dem gleichen Lager wie Donald Trump kommen, das ist die Rechte, finden das total spannend und faszinierend, dass der damit Erfolg hat und kopieren das weg. Das kann man überall sehen. Die kopieren das.
Die Frage ist, ob die das kopieren oder ob die das nicht schon in einer gewissen Art und Weise mit ihren ewig redundanten, vielleicht auf 2-3 Kerne beruhenden Narrativen ohnehin machen, aber jemanden haben, der dann, also ob es nicht eine Wechselbeziehung ist.
Also flooding the floor with shit. Das ist was wir auch in diesem Wahlkampf auf der rechten Seite des politischen Spektrums, und zwar nicht nur bei den Extremisten, gesehen haben. Ganz viele Informationen, die halb gar nicht richtig und so eine ganze Gemengelage aufgebauscht haben. Das ist, wir sehen das, finden es spannend und kopieren es. Genauso wie übrigens die Linke Barack Obama dann kopiert hat und so, also uns nicht so gut gekonnt hat, weil Barack Obama halt ein anderer Typ ist, aber es versucht hat zu kopieren. Parallel dazu findet aber in so einem Moment, wo Donald Trump Erfolg hat, auf dem anderen Spektrum ja ein genau gegenteiliger Prozess statt. Sagen, das ist besonders furchtbar, so zu agieren. Also man distanziert sich dann genau von diesem Verfahren. When they go low, we go high. Ist ja nicht nur eine Haltung, die in den USA gefloppt ist, sondern die hat sich ja, die ging ja auch rüber. Das sagen ja selbst hier haben das ja Leute gesagt. Ja. When they go low, we go high. Wir sind dann
die ist totaler Quatsch.
Und das Ding ist halt, dass das natürliche Prozesse sind und deswegen gibt es immer globale Wellen. Globale Wellen, ausstrahlend am stärksten von den USA, dass bestimmte Phasen von ja leider 20, 30 Jahren dann einen ganz bestimmten Trend unterliegen. Und wir sind gerade definitiv im rechten Cycle. Und der wird auch noch Jahre anhalten.
Und wie könnte man diesen Trend jetzt tatsächlich stoppen, wenn du sagst, es ist nicht unbedingt Realpolitik und Verwaltungspolitik, also sondern könntest du
stoppen ist der falsche Gedanke.
Wollte ich gerade sagen.
Stoppen ist nicht das Ding. Stoppen ist genau der Fehler.
Ja, dann sagen wir mal, die Dynamik aufnehmen und in eine andere Richtung lenken.
Was du halt machen musst, ist, du musst den neuen heißen Shit erfinden.
Ja, mach mal. Und was würdest du da erfinden?
Ich weiß nicht, wie der geht. Wenn ich gerade wüsste, wie der geht, dann
wenn wir den näher beschreiben, ist das eine narrative Struktur? Also sind das sowas wie eine neue Erzählung, die funktionieren müsste?
Also die Bausteine des aktuellen Rechtsrucks sind die Akzeptanz, also jetzt wirklich bei der extremen Rechten, da jetzt bitte, ne, die Konservativen machen das nicht, aber die extremen Rechten global. Die haben eine generelle Akzeptanz dafür, illegale Maßnahmen einzusetzen, wie zum Beispiel gegen alle AGBs zu verstoßen, diese Bot-Armeen einzusetzen und so weiter. Sie haben Partner in extrem aggressiven großen Staaten, Russland zum Beispiel. Also sie werden gefördert aus dem Ausland, unterstützt mit solchen digitalen Armeen, zum Teil auch aus China. Also sie kriegen diesen Push zusätzlich. Sie haben diese vereinfachende Sprache und Kommunikation, diese extrem aggressiven Feindbilder und jetzt offensichtlich noch das neue Prinzip zu sagen, Gerichte gelten nicht, Gerichtsurteile gelten nicht. Das ist ja das, was jetzt Donald Trump neu aufmacht.
Ja.
Den gleichen Spin oder das gleiche Fragezeichen, das unter Garantie, genauso wie Wahl angezweifelt wurde von Donald Trump und wir das jetzt wiedersehen, das BSW macht das gerade, anzweifeln der Wahl, anzweifeln, werden wir jetzt auch bekommen, in Frage stellen, ob diese Gerichtsurteile gelten. Auch das werden wir erleben in den nächsten Jahren. Es wird einfach eins zu eins durchkopiert. Ja. So, und jetzt muss ich bei all diesem, das ist ja nicht so eine narrative Strategie oder es ist ein Bild oder es ist ein Kommunikationsstil, es ist ja ein komplettes Verfahrensset. Im Grunde genommen braucht man ein sehr weißes Blatt und gleichzeitig Akteure, die nichts zu verlieren haben. Das ist die große Herausforderung. Du brauchst eine Bewegung außerhalb der Strukturen, wo man was zu verlieren hat, damit die was Neues hochziehen können. Das ist das, was Greta Thunberg geschafft hat. Die konnte die musste nicht aufpassen, was sie sagt, weil sie irgendwie unter die 5%-Hürde fallen könnte. Die war in keinem Parlament.
Ja.
Und dann ist es mit Schülern gelungen und so. Also, sorry, aber auf den Spin wäre ich nicht gekommen und die Grünen übrigens auch nicht und sonst auch niemand. Und da hätten wir uns an der Hochschule auch, also da hätten wir
Monate uns lange überlegt.
Da wären wir nicht drauf gekommen.
Ja, die haben was du ja beschreibst, ist ja, dass wir sozusagen, dass gar nicht die Parteien, die Akteure im System was gemacht haben, ne? Sondern dass man außen im Umfeld Sachen umpositioniert hat, ja, und das in einer Scale. Ja, wie eine Volksbewegung, die man ja auf dem Schlag so gar nicht hinbekommt. Ne?
Und das ist bei den USA und Donald Trump so ähnlich. Der kommt nicht aus dem Establishment. Der hat sich mit so Alt-Right-Leuten zusammengetan. Der hat Steve Bannon gefunden. Die haben sich zusammengebaut und die haben da einfach ein Ding abgerissen, bei dem die auch gesagt haben, wir sind an nichts gebunden. Weder an die Traditionslinie, noch an das Partei-Establishment, noch an Beschlusslagen, noch an irgendwas. Und das haben sie einmal geschafft. Und dieses Mal haben sie noch eine größere und krassere Allianz, inklusive Elon Musk, also auch wieder komplett außerhalb des Establishments gebaut. Und jetzt gehen die da mit einem Aggressionsgrad rein, der sich anschickt, dass man die Frage stellen kann, ob da jetzt gerade nicht schon der Kipppunkt überschritten ist und wir keine freie Wahl beim nächsten Mal mehr haben.
Du hast vorhin, als du von der FDP gesprochen hast, gesagt, du kannst 50-50 sehen, die einen wollen was Neues und die anderen wollen nichts Neues, also konservativ und eher progressiv. Und ist es dann ein Stück weit eine Bewegung, die sich aus Leuten zusammentut, die extrem progressiv sind, so bis zur Destruktion und das aber unter einem konservativen, sage ich mal, Mantel ein Stück weit tun. Sie werden bezeichnet als konservative beziehungsweise bis zu rechtsextremistische. Auf der anderen Seite sind sie super progressiv, weil ihnen ist ja keine Struktur, die wir jetzt haben. Sie brauchen gar nichts davon. Hm. Signalisieren sie.
Ich würde nur die FDP aus dem Argument gerne rausnehmen, weil die FDP ist einfach nicht das.
Ja, nee, es ging mir nicht um die FDP. Es ging mir nicht um die, nur um dieses, ich will, also Leute, die was verändern wollen, die keine Angst vorm Neuen haben und denen, die sagen, ich möchte das behalten, was ist.
Wir haben ehrlich gesagt eine ganz seltsame Kombi aus ultra-autoritären und aus ultra-libertären. Heißt einmal Leute, die eigentlich alle Strukturen weghaben wollen, damit einen gar keiner stört. Ja. Und die anderen, die die Vision haben, alles unter Kontrolle zu bringen. Die sind gerade in einer sehr unheiligen Allianz miteinander. Global. Es passiert weltweit. Und dabei gibt es unterschiedliche Vorreitertypen. Milei und Musk sind definitiv diese libertären Geister.
Ja.
Aber Donald Trump ist dieser autoritäre Geist. Und Wladimir Putin ist auch dieser autoritäre Geist. Und ich glaube, das Kalkül der Autoritären ist, lass doch die Libertären einmal die ganzen Strukturen wegschlagen und danach bauen wir den Apparat der Autorität auf und dann werden sie, wenn das der Plan ist, haben sie auch irgendwo in der Schublade oder in einer Schublade im Kopf den Zettel, auf dem draufsteht, wann wird Elon Musk verhaftet. Ja? Elon Musk kann ich nicht gebrauchen, wenn ich meinen Autoritätsapparat bauen will. Und weil in der Bewegung von Donald Trump Ultralibertäre und Ultraautoritäre drin sind, bin ich mir ganz sicher, dass Elon Musk den einen ganz fundamentalen Denkfehler hat, dass er glaubt, dass sie ihn verschonen. Und den Fehler haben in der Vergangenheit bei solchen Prozessen schon andere gemacht. Am Ende sind es die freien Radikale, die mit von den Autoritären entsorgt werden.
Aber erklär uns doch nochmal, das ist ja eine sehr interessante Kombination, die du jetzt ansprichst, ne? Die Ultralibertären und die Autoritären. Und jetzt haben aber viele Leute, genauso bei uns wie dort, wie in den europäischen Nachbarländern, haben die ja gewählt. Und die haben die auch gewählt, zum Teil auch jetzt nicht irgendwie aus Zufall oder irgendetwas, sondern viele Leute sagen, einfach auch auf dieser sehr basalen Ebene, es muss sich was ändern. Also so Gefühle von Stillstand, Gefühle von Erstarrung und so weiter. Und auch wirklich diese Flucht ein gutes Stück ins Autoritäre. Was ist daran so attraktiv für Leute, dass sie teilweise ja wirklich ganz aktiv gegen eigene Interessen entscheiden? Weil wenn man mal reingucken würde, würde man ja sehen, dass in diesen Strukturen sehr viele, die denen es jetzt vielleicht ökonomisch nicht so gut geht oder so, denen geht's danach mit Sicherheit nicht besser oder die haben wahrscheinlich nicht unbedingt mehr. Und sie haben vor allen Dingen nicht mehr Freiheiten, als sie vorher hatten. Vielleicht geben sie die aber auch gerne auf. Also was macht dieses Autoritäre gerade so attraktiv?
Also was ja jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen können, ist, dass Lars Rademacher, also wir sehen uns, vor einem großen Bücherregal sitzt. Ich bin mir sehr sicher, da ist ganz viel Fachliteratur aus unserer Disziplin der Kommunikation da hinten drin. Und irgendwo da wird so ein ganzes Regalbrett sein, das sich um Emotionen dreht. Über das erhöhte Verarbeitungstempo von Emotionen im Verhältnis zu Kognition, über die Frage, dass unser gesamtes Gedankenmodell auf Erzählungen basiert, dass unsere Entscheidungsfindung im limbischen System stattfindet und nicht im Großhirn, und das limbische System emotionsgesteuert ist. Also da wird ganz viel von irgendwo in dieser Bücherwand drinstehen. Und das ist auch die Antwort darauf, warum Menschen irrationale Entscheidungen gegen sich selbst treffen. Das hat auch manchmal mit Einarbeitung zu tun und mit Gegenarbeit. Ich mache es mal einem einfachen Beispiel. Die FDP unter Guido Westerwelle ist mal massiv gewählt worden von Menschen aus der prekären Unterschicht, weil der versprochen hat, dass man weniger Steuern zahlt. Was jetzt die anderen dabei die ganze Zeit versucht haben, war zu sagen, ihr zahlt keine Steuern, Leute, kaum. Ihr zahlt Abgaben. Ihr zahlt das mit der Rente, mit der Krankenversicherung und so, aber ihr zahlt wirklich wenig Steuern. Die wollen die Steuern senken, davon profitiert ihr nicht. Ein bisschen diesen Vibe hatte dieser Wahlkampf auch, oder? So, die einen sagen, wir wollen ganz krass Steuern senken. Und die anderen sagen, ja, aber guck, nur für die da oben. Der Fehler ist, dass die Gegner genau solcher starken Bilder danach die Differenzierung versuchen. Also die haben versucht, in der prekären Unterschicht erstmal den Konzeptionsunterschied zwischen Steuern und Abgaben zu erklären, um dann zu sagen, das ist ein schlechtes Ding. Also entschuldigen, die einen brauchen 3 Minuten, die anderen 5 Sekunden. Und dann ist doch klar, wer gewinnt. Das ist eine eiserne Regel der Politik. Wer länger braucht, seinen Punkt zu erklären, verliert das Duell.
Ja.
Und folgerichtig wählen Leute gegen ihre Interessen. Heißt aber auch, dass zum Beispiel die SPD, meine Partei, einfach lernen muss, dass wir nicht den Unterschied zwischen Steuern und Abgaben erklären müssen, sondern dass wir einfach erklären müssen, wer kriegt wie viel mehr.
Ja, du hast ja an anderer Stelle auch schon mal vorgeschlagen, dass man vielleicht dieses ganze Steuersystem auch mal vereinfacht darstellen und kommunizieren müsste. Ne? Vielleicht irgendwie Steuern einfach als Unternehmenssteuern direkt abziehen und den Leuten einfach nur ein Netto geben, ne? Und die Unterschiede zwischen Brutto und Netto gar nicht mehr erklären zu müssen. Vielleicht sagst du da nochmal, was da der Vorteil wäre.
Die Leute sind ja alle wütend. Die sehen ihren Lohnzettel, da steht drauf, wie viel abgezogen würden, sind die sauer. Ich bin Unternehmer. Ich zahle beides. Weil ich zahle einen Bruttolohn. Ja? Also ich zahle mit meinem Unternehmen den gesamten Lohn. Und übrigens noch was obendrauf, das sogenannte Arbeitgeberbrutto. Also muss immer noch mal ein Drittel draufschlagen. Auf das, was die Arbeitnehmer als ihr Brutto sehen. Das zahle ich als Arbeitgeber alles. Mache ich übrigens auch gern. Mir als Unternehmen und als Unternehmer ist eigentlich komplett egal, an welcher Stelle ich das bezahle. Weil Realität, ich zahle es. Das gesamte Brutto, das gesamte Arbeitgeberbrutto und das Netto, das ist das, was ich Leuten zahle, dafür, dass es diese Stelle gibt. Es gibt keine Notwendigkeit, dass auf dem Lohnzettel dieses Brutto draufsteht. Überhaupt nicht. Das können die auch komplett, wie das Arbeitgeberbrutto zum Beispiel, bei mir erheben. Es gibt ja schon das Arbeitgeberbrutto, das mit dem Arbeitnehmerbrutto nichts zu tun hat, das unsichtbar bleibt. Ich koste eine Stelle mehr als Angestellte das wissen. So, warum muss ich eigentlich Leuten sagen, dir wird total viel abgezogen, wenn es in der Realität mir als Unternehmer abgezogen wird? Das ist die Realität. Die Leute werden ja nur bei mir arbeiten, unter der Bedingung, dass sie einen Lohn, also netto kriegen, dass sie akzeptieren. Sonst unterschreiben die einen Arbeitsvertrag nicht. Und ich muss komplett draufrechnen, dass ich das Brutto am Ende aufbringen muss. Das ist aber mein Problem als Arbeitgeber und ich halte es für raketenblöd, den Leuten die ganze Zeit so einen Zettel zu geben. Wir könnten es übrigens, das wäre für Unternehmen auch nochmal ganz spannend, wir könnten es auch entkoppeln von der Frage, dass es gar nicht dranhängt an der Arbeitsstelle, weil dann wäre es viel billiger, Leute einzustellen und dann können wir Jobs schaffen und können die leichter machen und so und wir müssen es halt am Gewinn abführen oder am Umsatz oder an whatever, ist doch scheißegal, es ist der gleiche Topf. Es kommt aus meinem Unternehmen und es kommt aus jedem Unternehmen.
Okay, ich möchte jetzt so ein bisschen zum Ende hinkommen, weil wir schon über unserer Stunde sind. Und deshalb, Erik, wäre so die letzte Frage eigentlich, was können wir denn jetzt tun? Was sind gute Handlungsoptionen? Und um sie ein bisschen zu konkretisieren, sollen wir nach neuen Charismatikern suchen? Sollen wir neue Bewegungen gründen? Versuchen sie zu gründen? Kann ja auch ein paar Fehlstarts geben. Vielleicht unter Hunderten verfängt ja eine. Und vielleicht noch die zweite Frage, sind die althergebrachten Parteien überhaupt, also siehst du die überhaupt in der Lage, diesen narrativen Turn so hinzukriegen, dass wir in 4 bis 8 Jahren nicht mit einer AfD-Regierung dastehen?
Demokratie ist keine Parteiendemokratie. Das ist das, was im Grunde genommen schon in unserem Grundgesetz, also in unserer Staatsverfassung von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes reingeschrieben wurde, dass Demokratie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Jetzt sind wir im Podcast im Umfeld einer Hochschule. Und sind wir ehrlich, ich glaube, wenn wir jetzt mal komplett rumfragen an der Hochschule, haben wir, glaube ich, schon auch viele Studierende, die sagen, Politik, das machen diese Parteien. Das ist aber grundfalsch. Also dann kann ich mit Sicherheit sagen, dann scheitert diese Demokratie, wenn Politik die Parteien machen. Politik müssen alle in der Gesellschaft machen oder große Teile. Es braucht Bewegung da drin. Die dürfen der Politik auch gewaltig auf den Sack gehen. Also es darf richtig stören. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber die Vorstellung zu sagen, Parteien müssen es jetzt lösen oder kriegen Parteien den Turn hin, das ist das falsche Thema. Das entscheidende Thema ist, kriegt Gesellschaft den Turn hin? Kriegen wir alle den Turn hin? Und daraus muss wenn ich gerade entsetzt bin oder ich Angst habe vor einem Scheitern der Demokratie, was sehr viele Menschen haben, daraus muss das entstehen, was so ein paar ältere Damen gemacht haben, als sie Omas gegen Rechts gegründet haben.
Ja. Ja,
irgendeine Initiative oder was Greta Thunberg getan hat, als sie gesagt hat, ich finde das eine Katastrophe, dass hier niemand das Klima rettet, aber es ist doch ein echtes Problem. Ich habe es verstanden, das habe ich in der Schule gelernt. Ich habe es dann im Internet nachgelesen, ich habe es verstanden, wir haben da ein Problem. Ich habe niemanden, den das interessiert, außer mir, also male ich ein Schild und setze mich vor das schwedische Parlament. Und die wusste nicht, dass sie zur Anführerin einer globalen Bewegung damit wird. Die hat ein Schild gemalt und sich vor das Parlament gesetzt. Und genau diese vielen einzelnen Handlungen erzeugen ein Feld, das dann ausreichend viele Optionen hat, das irgendwo eine zündet. Und welche das ist? Keine Ahnung.
Okay, das klingt gut. Lars, du wolltest abschließend noch eine Frage stellen?
Ja, ich wollte eigentlich auf einen Punkt zurück, den Erik uns schon so ein bisschen angedeutet hatte, nämlich: Jetzt sind wir ja in einer ganz, ganz spannenden Phase, wo wir uns um die Koalitionsbildung verdient machen wollen hier oder beobachten, wie das die Akteure tun. Und alle gehen gerade maximal auf Distanz, obwohl es ja eigentlich nur eine mögliche Koalition gibt. Was passiert da gerade? Kannst du uns das erklären, was da abläuft und was das vielleicht auch für einen Hintergrund hat?
Super interessant. Ich kann wirklich sagen, wie diese Koalitionsverhandlungen ablaufen. Die SPD ist, so beschissen ihr Wahlergebnis war, historisch schlechtestes Ergebnis in der Parteigeschichte, in einer der besten Ausgangslagen für diese Verhandlung der Koalition, in der sie je war. Es gibt niemand anderen, den die CDU zur Option hat, außer die Rechtsextremen. Das mit den Rechtsextremen zu machen, würde die CDU ähnlich wie in Österreich die ÖVP komplett zerreißen. Und es ist in Österreich jetzt offensichtlich auch gescheitert. Das heißt, sie können da nicht rüberwechseln. Die SPD weiß das. Sie weiß, dass sie da nicht rüberwechseln kann. Also ist eigentlich das klassische Spielsetting gerade, entweder gibt es Schwarz-Rot oder es gibt eine Neuwahl. Das sind die zwei Optionen, die das Wahlergebnis zulässt. Oder die CDU geht mit den Rechtsextremen, was sie zerreißt. Neuwahlen sind für die SPD gerade wesentlich weniger gruselig. Aus einem ganz einfachen Grund, weil eines der größten Probleme der SPD in diesem Wahlkampf Olaf Scholz war. Und alle wissen es. Und die SPD würde nie wieder mit Olaf Scholz in eine Wahl ziehen. Und sie hat den beliebtesten Politiker Deutschlands mit Boris Pistorius. Also sie kann mindestens am Tisch sitzen und ganz einfach sagen, wir können auch aufstehen. Und wir machen eine Neuwahl und Boris Pistorius ist unser Spitzenkandidat. Jetzt hat aber Friedrich Merz nur 28% geholt und ist nicht sehr beliebt und wäre dann noch zusätzlich gescheitert, eine Regierung zu bilden, dass der nicht sicher weiß, während er am Tisch sitzt, ob die CDU ihn eigentlich nochmal aufstellen würde. Weswegen er gezwungenermaßen diese Koalition jetzt hinkriegen muss, weil er in dieses Amt will. Er will ja Kanzler werden. Und er ist der Parteichef, also er kann halt absichern, dass er die Preise bezahlt. Es kann also die SPD sehr hohe Preise aufrufen und Friedrich Merz muss sie bezahlen. Es gibt aber noch einen Spieler, die sind ja zwei Parteien, CDU und CSU. Und die CSU ist gerade extrem auf Blockade und sagt so, wir zahlen diese Preise nicht, wir machen das nicht. Das machen die aus einem sehr klugen Schachzug heraus, weil sie wissen, dass die CDU einen sehr hohen Preis an die SPD zahlen muss, weil die SPD in die Neuwahl gehen kann. Also blockiert die CSU strategisch dagegen. Und das bedeutet, dass Folgendes am Ende rauskommt. Die SPD kriegt sehr viel. Und die CSU wird sagen, wir machen das, was die SPD kriegt, nur mit, wenn wir auch ganz viel kriegen. Und das heißt, das Ergebnis dieser Koalitionsverhandlung wird sein, die CDU kriegt fast nichts und SPD und CSU sehr viel und Merz wird Kanzler.
Merz wird, also am Ende ist nur der Kanzler übrig, ne, von der CDU, wenn die genug verhandeln.
Ich finde, alle guten Dinge sind drei und ich würde noch gerne eine dritte Abschlussfrage stellen. Nehmen wir mal an, es gibt jemanden, der sehr viel Charisma, also eine ideale Charisma-Person, ja, könntest jetzt du bist ja zufälligerweise Politikberater mit einer Politikberatungsfirma im Hintergrund, könntest du diese Person, sage ich mal, ich will jetzt nicht gleich sagen, zum Kanzler, zur Kanzlerin machen, aber schon dorthin
führen? Doch, bitte,
komm, gleich Kanzlerin.
Genau, ja. Die Antwort ist spannend, weil sie ist nein.
Und jetzt die Begründung, darauf freuen wir uns.
Die Figur, die du gerade beschrieben hast, ist ja erstmal idealtypisch frei. Ja. Und damit steht sie ja außerhalb von parteilichen Bezügen.
Sie könnte aber in eine Partei eintreten.
Genau, wir müssen gleich Einschränkungen machen. Wir nehmen sie erstmal idealtypisch, sie steht frei.
Ja.
dann fehlt ihr in unserem Wahlrecht, weil wir ja gar keine Kanzlerpersonenwahl haben. Also wenn wir eine klassische Präsidentenwahl hätten, dann kannst du da was
hochziehen. Okay, Erik, das Erste, was du ihr empfiehlst, ist, in eine Partei einzutreten.
So, und jetzt habe ich aber schon, jetzt habe ich schon ein Problem. Sobald ich in eine Partei reingehe und es keine reine Personenwahl ist, müssen die Leute die Partei ankreuzen. Und jetzt gibt es Vorerfahrungen und Vorbedingungen, die mit diesen Parteien zusammenhängen. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Ann Arbor-Modell, sozialpsychologische Modell der Wahlkampfforschung. Eine Wahlentscheidung besteht aus drei Faktoren: dem Personenfaktor, dem Faktor des konkreten politischen Angebots und der längerfristigen psychologischen Bindung hin zu Parteien. Und diese Trias, die kriege ich nicht so leicht aufgelöst. Also was ich dir, ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, wenn du mir eine extrem charismatische Person für eine Partei gibst, dann wird diese Partei zulegen können. Und das kann man maximieren. Ob es im Lichte der Parteibindungen und Vorerfahrung dafür reicht, dass man dann zum Beispiel gigantische Abstände aufholen kann, das mag ich nicht garantieren.
Aber nehmen wir an, wir würden mehrere charismatische Personen dann gewinnen, die in Parteien mitwirken und sie würden alle relativ gut beraten. Also ihnen wird das erstmal so ein Stück weit relativ schnell beigebracht oder so. Dann würdest du sagen, ist das schon relevantes Potenzial?
Ja, dann wird's nochmal, dann ja, also dann ist die Summe aller dieser Charismatiker mit Sicherheit geeignet, dass sie zum Beispiel diejenigen kannibalisieren, die keine Charismatikerin haben. Also jetzt versuchen wir mal einen Fall, der heißt, SPD, CDU und Grüne haben jeweils einen Knaller. Also alle haben eine Person, wo man denkt so, wow, kann ich mir vorstellen. Und die AfD hätte das nicht. Dann habe ich keine Sorge, dass eine AfD deutlich schwächer werden kann. Mhm. Diesen Fall, den kann ich mir vorstellen, der ist möglich, aber dann kann ich ja auch dann höchstwahrscheinlich wird es dann die CDU sein, weil die CDU ist die strukturell größere Partei. Es einfach daran liegt, dass im linken Spektrum zwei große Parteien existieren, mit SPD und Grün, in denen die sich in der Mitte, in der demokratischen Mitte befinden und koalitionsfähig sind. Im rechten Spektrum gibt es nur eine große Partei, die regierungsfähig ist und koalitionsfähig ist, die CDU. Und die ist in Summe schlicht und ergreifend größer. Aktuell sogar also so groß wie SPD und Grüne zusammen. Und dementsprechend würde sie dann den Kanzler stellen, weil wenn alle Charisma haben, dann gehen sie zwar alle hoch, aber dann ist das nicht der entscheidende Faktor. Umgekehrt muss es uns extrem gruseln, weil wenn die Parteien der demokratischen Mitte es nicht schaffen, dass irgendeiner von denen wieder eine Person mit Gravitas aufbaut, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist hoch. Es hat häufig geklappt. Aber für den Fall, dass es nochmal so einen Bundestagswahlkampf gibt, wo die nochmal mit drei Leuten, die man nicht irgendwie greifen kann, auf dem Platz stehen, und den Rechtsextremen es gelingen würde, eine charismatische Person aufzustellen, dann hätten wir das, was in Österreich passiert ist.
Ja, ist mir
das
klar.
Das nämlich genau
ich
das hab, Setting.
Ich, ja, ich habe noch eine klitzekleine Zusatzfrage. Wir hatten ja gesagt, Habeck hat ein bisschen Charisma und war aber, sag ich mal, nicht gut drauf. Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wenn man jetzt, also wie coacht man diese Leute, die dann vielleicht schon irgendwie geeignet sind, aber doch irgendwie, ne? Also wir hatten jetzt gesagt, Scholz, hast du gesagt, offensichtlich ist es nicht gelungen, ihm einen anderen Kommunikationsstil beizubringen und dann ist es, sag ich mal, schwierig. Und das scheint mir ja auch immer eine individuelle Sache zu sein. Ich stelle mir jetzt vor, nimm mir mal an, du hättest Habeck mit so einem Mental Trainer ausgestattet, der ihn morgens schon so ein bisschen hochjazzt und ihm, sage ich mal, auch noch so psychodynamisch diese Eitelkeiten so ein bisschen, ne? Also das kann man ja alles sehr gut relativieren und so. Es gibt ja Leute im Sport, die genau das, sage ich mal, sportlich machen, ne? Hätte das was gebracht, so aus deiner Sicht?
Ich glaube, ja. Also wir schmunzeln ja, während du sprichst, alle drei. Ne? Also ja. Wir sehen uns gerade. Und
vor dem Fotoshooting so ein bisschen ihm gute Laune einwursteln irgendwie, das müsste man
ja
irgendwie hinkriegen.
Ja, es macht was.
Es wird ja gemacht.
Also klar, es macht was. Es hätte ganz sicher was geholfen. Es ist aber auch ein Faktor, den kann ich euch an einer Person zeigen, die ihr alle kennt, an Kevin Kühnert. Vielleicht habt ihr seine Abschiedsrede im Bundestag gehört.
Ich habe sie gehört, ja.
Und das war eine total schöne Rede und die ist auch sehr gefeiert worden online. Viele Leute fanden die gut. Ich kenne Kevin schon sehr lange und als ich die gehört habe, dachte ich, oh Kevin, ich kann dich wieder hören. Also die hast du wieder aus deinem Herzen rausgeschrieben, weil der davor als Generalsekretär, bevor er zurückgetreten ist und sich zurückgezogen hat, in eine Rolle eingemauert war, wo der zum Beispiel immer erklären musste, warum Olaf Scholz das jetzt richtig gemacht hat, aber dass Kevin Kühnert und Olaf Scholz keine Freunde sind, das ist jetzt ein sehr offenes Geheimnis, so dass die irgendwie immer sich schwer miteinander getan haben und auch jetzt sehr extremst unterschiedliche Arten der Kommunikation haben. Aber da muss der eine mit dieser einen Art der Kommunikation den anderen erzählen mit der anderen Art der Kommunikation und der passt ganz viel nicht. Das heißt, man muss sich auch immer angucken, unter welchen Rahmenbedingungen steht gerade jemand und was ist da wirklich so als gesamtes System und Konstellation drumherum, dass diese Person am Ende wirklich strahlen kann.
Mein Gott, Erik, was ist das für ein komplexer Job?
Ja, spannend. Aber dann ist ein Mental Coach, ja, es ist ein nahenliegender Baustein, aber es ist halt doch nur ein Baustein, weil die Systembedingungen sind anders. Ich meine, weißt du, was auch unser Job ist? Zu gucken, ob die Kandidaten genügend Wasser getrunken haben. Jetzt immer ohne Witz, also wenn du mit denen auf Tour bist, der Tourbegleitung, am Anfang eines Wahlkampfs sage ich der Tourbegleitung, du guckst, dass die Person häufig genug am Tag Wasser hat. Und dann kommt relativ schnell die Frage auf so, wie rechne ich denn das ab? Und dann sage ich so, okay, und wenn das noch nicht geklärt ist, dann müssen wir das jetzt auch klären. Also wo reißt du nachher die Kassenzettel ein und so, wenn du als persönliche Begleitung damit unterwegs bist, so wie du das machst. Glaub mir, das muss alles, das sind Menschen, die arbeiten da und es muss geregelt werden und angeschaut werden und das Setup von der Kampagne stellt auch die Frage, kriegt mein Kandidat, meine Kandidatin genügend Wasser im Wahlkampf, weil sonst werden Menschen aggressiv. Da sind wir wie Wespen.
Mhm. Okay, ich habe keine weiteren Fragen, Lars. Also ich jetzt nicht. Im Moment nicht.
Ja, ja, ja. Also Fragen kommen immer neue, aber ich habe auch keine. Vielen
dann
Dank.
Würde ich sagen, bis zur dritten Folge, die wir zusammen machen.
Vielen Dank, dann wünschen wir eine gut gelaunte Zeit. Bis zur dritten Folge.
Adieu.
Adieu, bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.